Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ja, draußen schneit es wieder so ein bisschen. Ist nicht so ungewöhnlich im Februar. Das hat man früher in dieser Jahreszeit öfter gehabt. Aber bei diesem Wetter mit Schneeflocken draußen ist es irgendwo schwierig, sich vorzustellen, wie das ist. Ein Bekannter erzählte kürzlich, er war letzten Sommer in den Sommerferien in Israel, um Bilder zu machen. Und er ist ganz bewusst im Sommer, damit nicht so viele Touristen da sind. Aber er hat gesagt, 5 Liter trinken am Tag war noch gar nichts. Und er hat gesagt, wenn du dann aus dem Haus gehst oder aus dem Auto gehst, ja, du bist also durchgeschwitzt, der Fuß ist noch nicht richtig auf dem Boden, da bist du schon durchgeschwitzt. Also es ist furchtbar, in dieser Jahreszeit sich da in diesem Klima zu bewegen. Und jetzt stellt euch mal vor, es ist schwierig, ich weiß, bei dem Wetter, wo draußen die Schneeflöckchen schweben, sich vorzustellen, das hat irgendwo 50 Grad im Schatten, wenn Schatten da wäre. Und in dieser Zeit Steine schleppen, Steine aus dem Gestrüpp rausholen, unter Dornenranken rausziehen, die da seit 140 Jahren drüber wachsen, diese Steine den Berg hoch zu schleppen, dann auf ein Gerüst drauf zu hieven und damit eine Stadtmauer auszubessern. Es muss furchtbar gewesen sein und trotzdem haben die Leute das gemacht. Seit der Barkeeper des persischen Königs, der Nehemia hieß der, seit der sich Sonderurlaub genommen hatte, um nach Israel zu kommen, um die Stadtmauer wieder aufzurichten. Es war wahrscheinlich ja nicht die ganze Stadtmauer komplett danieder. Die Babylonier hatten so 140 Jahre vorher so richtig Breschen reingehauen, sodass eigentlich eine Stadtmauer wertlos ist, wenn da alle 100 Meter so ein paar Mauerreste stehen. Und jetzt war das so, sie hatten inzwischen Häuser gebaut, sie hatten den Tempel wieder aufgebaut, sie hatten vieles eingerichtet, aber die Stadtmauer, die war halt noch kaputt. Könnt ihr euch vorstellen, was es ist? Steine, die seit 140 Jahren irgendwo an einem Abhang liegen, wo die Eidechsen drunter brüten und die Dornen drüber wachsen und die Disteln sich freuen, das wieder aufzubauen. Und dann heißt es, dass Nehemia berichtet sehr akribisch darüber. Er führt sozusagen Tagebuch und beschreibt genau, was er gemacht hat. Vielleicht auch so ein bisschen als Rechenschaftsbericht für seinen Arbeitgeber, den persischen König. Und er schreibt dann auf und sagt, in 52 Tagen waren wir fertig. 52 Tage, sind nicht ganz 2 Monate. Und da Nehemia sehr genau Buch führt, wissen wir, dass das im Hochsommer war. Boah. Ich habe gedacht, wieso hat er sich nicht im Februar ausgesucht? Nee, der Hochsommer war es. Und diese Plackerei, diese unbarmherzige Plackerei, dass man sich schon beim kleinsten Bewegung schon das Schwitzen anfängt, da haben sich alle eingereiht. Da heißt es, dass die Apotheker mitgemacht haben und die Goldschmiede, die Händler und die Priester, die Frauen, die Männer. Jeder hat mit angepackt, der irgendwie das dann irgendwo einrichten konnte. Da haben sie gearbeitet und gearbeitet. Und das Ganze ja nicht nur, dass sie irgendwo tagsüber gearbeitet und nach sich ausgeruht hätten. Sie mussten praktisch ihre Waffen mitnehmen zum Arbeiten, damit sie ständig in Bereitschaft sind. Und auch nachts haben sie wahrscheinlich ihre Klamotten gar nicht richtig ausgezogen, weil es könnte ja Alarm kommen und sie müssen ihr Bauwerk verteidigen. Und in dieser Zeit hat sich sicher manch einer von denen gefragt, warum tue ich mir das an? Und wir hatten überhaupt diese Löcher da reingemacht in die Mauer? Und wir hatten das damals alles kaputt gemacht? Wenn man heute so manchmal die Bilder sieht aus der Ukraine, denkt man, wer soll das jemals wieder aufbauen? Während der Bauphase dort in Jerusalem konnten sie sicher nicht jetzt lange drüber nachdenken. Sie konnten zwar im Gespräch bei der Frühstückspause irgendwo sich austauschen, aber dem auf den Grund gehen war nicht drin. Aber danach lesen wir was Interessantes. Danach lesen wir, nachdem sie offiziell die Mauer dann für beendet erklärt haben, die Lücken waren zu, Nehemia hat dafür gesorgt, die hat er wahrscheinlich zwischendrin schon zimmern lassen, dass Stadttore da sind, die man einhängen kann, sodass man nachts die Tore zumachen kann. Und damit ist Jerusalem erstmals wieder eine Stadt. So, und dann denkt man, dass die Leute sich jetzt auf die Terrasse setzen, Glas Wein aufmachen und dann sagen, oh, jetzt Urlaub. Denkste, was haben die gemacht? Die haben sich tagtäglich versammelt. Da vorne hat einer einen Podest aufgebaut und hat irgendwo das Gesetz vorgelesen. Das heißt, die ersten 5 Mosebücher. Hat es vorgelesen, ein Schriftgelehrter, und ein paar haben es dazu immer wieder erklärt, damit auch ja jeder es versteht, was da gemeint ist. Und dann heißt es, dass sie das täglich von morgens bis Mittag gemacht haben. Stundenlang. Stellt euch mal vor, der Gottesdienst würde von morgens um 6 bis um die 1 dauern hier. Wie viel da kämen. Und das war jeden Tag. Und dann, als die Menschen das hören und sagen, was haben wir eigentlich alles vernachlässigt von dem, was Gott uns gesagt hat, da sind sie erschrocken. Es setzte Weinen ein. Und sie haben gesagt, wir waren erschüttert, die Menschen. Was muss Gott von uns denken, wenn wir so wenig nach seinen Worten gucken? Und dann feiern sie. Sie feiern Versöhnungstag. Und aus dem Gebet, das bei dieser Gebetsversammlung, dann, was da gebetet wurde, aus diesem Gebet möchte ich einige Verse vorlesen. Sie beten und thematisieren das, ihre Vorfahren aus Nehemia 9. Ich lese ab Vers 29. Du hast sie ermahnt, ihr Leben zu ändern und sich an deine Weisung zu halten. Aber sie waren überheblich und hörten nicht auf deine Gebote. Gegen deine Rechtsvorschriften haben sie verstoßen. Dabei gilt doch, der Mensch, der sie befolgt, lebt durch sie. Störrisch kehrten sie dir den Rücken zu. Sie waren halsstarrig und gehorchten dir nicht. Viele Jahre hattest du Geduld mit ihnen. Durch deinen Geist, der in deinen Propheten wirkt, hast du sie immer wieder ermahnt. Sie aber stellten sich taub. Da gabst du sie erneut in die Gewalt ihrer Nachbarvölker. In deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht vernichtet und sie nicht verlassen, denn du, Gott, bist reich an Gnade und Barmherzigkeit. Man könnte ja sagen, dass die Leute damals bestimmt Besseres zu tun hatten, als sich alte Geschichten aus der Wüstenzeit anzuhören. Heute sagen auch manche Leute, was sollen wir uns hier Sonntag versammelt und alte Geschichten von vor tausenden von Jahren vorlesen. Und trotzdem merken wir immer, dass diese alten Geschichten etwas beschreiben, was bis heute passiert. Und diese alten Geschichten beschreiben uns, wer Gott ist und beschreiben uns, wer wir sind. Also wir lernen hier in diesem Abschnitt, aus diesem Gebet, lernen wir einiges über uns selbst. Wir lernen einiges über uns selbst. Nicht nur die Israeliten damals, sondern das ist doch, dass diese Erfahrung machen wir immer wieder. Wir Menschen scheitern daran, den Willen Gottes zu tun. Das ist der große Denkfehler vieler Philosophen, dass sie sagen, wenn du dem Menschen das erklärst und sagst und machst es ihm einleuchten, dann macht er das auch. Ja. Ach, was wissen wir nicht alles, was wir sollten? An vielen Ecken und Enden passiert es eben nicht, dass wir das tun, was wir wissen, dass wir sollten. Aber es ist auch im ganz persönlichen Leben. Wir scheitern immer wieder daran, den Willen Gottes zu tun. Selbst wenn wir ehrlich entschlossen sind dazu. Ja, es gibt diese Phasen im Alten Testament, wo Gott seinem Volk sagen muss, ihr meint es ja gar nicht ernst. Ihr ehrt mich mit den Lippen, aber mit den Gedanken seid ihr ganz woanders. Ihr feiert Sabbat, aber in Gedanken seid ihr schon bei euren Geschäften vom nächsten Tag. Aber selbst wenn wir es ehrlich meinen, als der Josua die alle zusammenruft da oben bei sich und veranstaltet hier eine große Volksversammlung und fragt die Leute, Erwählt heute, wem ihr dienen wollt, sagen alle voller Überzeugung, natürlich wollen wir dem Herrn dienen, wem sonst? Und er sagt, ihr werdet es nicht schaffen. Ihr werdet scheitern. Nein, 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 wir, ach Josua, du hast doch keine Ahnung, du weißt doch nicht, wie stark wir sind. Ja, und dann kommt das Richterbuch und beschreibt uns, wie sie immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn wir gucken, passiert es doch uns. Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, morgen früh stelle ich mir den Wecker eine Stunde früher und lese in der Bibel. Und nächstes Mal, wenn mich einer dumm anredet, werde ich mit Freundlichkeit und Liebe antworten und nicht eine dumme Bemerkung geben. Und dann, was macht's? Selbst wenn wir ehrlich entschlossen sind, sagt Gott am Schluss, was er durch Hosea sagen lässt, eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen. Ein Wölkchen am Morgen, geht die Sonne auf, weg ist das Wölkchen. Ja, der biblische Fachbegriff dafür ist Fleisch. Wir sind Fleisch. Und Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Wir sind begrenzt, heißt das. Wir sind in unserem Willen, in unserer Entschlussfähigkeit, in unserem Durchhaltevermögen, in unserer Kraft beschränkt. Wie sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Geist ist willig, ja, aber das Fleisch ist schwach. Biblischer Fachbegriff kann man sich merken. Fleisch, immer da, wo von Fleisch die Rede ist, ist nicht nur unsere Vergänglichkeit, sondern unsere Schwachheit. Es ist, dass wir es nicht schaffen, dass wir scheitern immer wieder. Und dann lernen wir aus der Geschichte Israels und lernt Israel damals, die versammelten Juden in Jerusalem, lernen aus dem Wort Gottes noch etwas, nämlich über Gott. Wenn sie hier beten, du bist geduldig gewesen, du bist barmherzig, du hast in deiner Gnade dich immer wieder uns zugewandt, du hast uns nicht abgeschrieben, hast nicht gesagt, jetzt reicht's mir endgültig. Und da lernen wir auch, was Barmherzigkeit und Geduld Gottes ist. Er erinnert uns. Gott sagt, viele verstehen unter Geduld Gottes, dass Gott irgendwann die Hände vor Augen hält und sagt, na, ich mag es nicht mehr mit ansehen, ich drehe mich um, dann sehe ich es nicht mehr. Sondern, dass Gott immer wieder zurückruft in seinen Bund. Seine Barmherzigkeit ist nicht, dass er sagt, na ja, gut, dann ist 5 × 7 halt 49. Nein. Dass er sagt, lass mich doch dir helfen, dass du wieder dorthin kommst, wo du hin sollst. Ich hol euch ab, ich hol euch raus und möchte euch nicht nur eine neue Chance geben, sondern ich möchte euch doch helfen, aus dem rauszukommen. Und die gleiche Barmherzigkeit hat Jesus dazu gebracht, wie wir es im Wochenspruch heute lesen, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Manchmal, und so hat Gott es auch im Alten Testament gemacht, manchmal ist es aus erzieherischen Gründen nötig, dass er uns die Folgen spüren lässt, dessen, was wir angestellt haben. Sonst würden wir uns ja einfach so dran gewöhnen. Ja? Das vieles liegt ja heute daran, dass wir sagen, ja, es ist zwar verboten, aber es wird nicht bestraft. Also kann ich mit 100 durch die Stadt fahren, wenn mich keiner erwischt. Es ist ja kein Problem. Gott erzieht uns, indem er uns manchmal einfach auch die Folgen spüren lässt. Ihr habt sicher schon so ein Bild gesehen von so einem Hirten. Ne? So ein Hirte, der den Stab ja nicht bloß hat, damit er nicht umfällt beim Stehenschlafen, sondern der den Stab, der hat ja eine Funktion. Der hat die Funktion einmal, dass er irgendwo so sachte die Schafe irgendwo auf dem rechten Weg leitet, dass er irgendwo so einen leichten Schubs am Hintern, dass sie wissen, hey, nicht so weit rechts, Pup, sondern der Stab hat oben auf einer Schaufel dran. Wozu? Zum Blümchenpflanzen? Nee. So eine kleine Schaufel ist da dran. Wenn ein Schaf nämlich zu weit von der Herde weg ist, dann nimmt dieser Hirte mit dieser Schaufel da oben so einen Batzen Dreck und schmeißt diesen Dreck über das Schaf drüber, dass es auf der anderen Seite runterfällt. Schaf erschrickt, rennt zurück zur Herde. Gemein, oder? Das arme Schaf so zu erschrecken. Ja, aber wie das Schaf denn erst erschrecken würde, wenn es da 10 Meter weit an Abgrund runterfallen würde, das wäre der größere Schreck. So ist Gott, dass er manchmal uns das spüren lässt, was wir angestellt haben, damit wir es lernen, damit wir daraus lernen können. Und trotzdem passiert das sehr selten. Kennt sicher das geflügelte Wort, der Mensch lernt aus der Geschichte nur das eine, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt. Ja? Die einzige Lehre der Geschichte, dass wir nichts daraus lernen. Aber Wichtig ist, dass wir sehen, Barmherzigkeit Gottes ist nicht, dass er sagt, na ja, komm, dann lasse halt, sondern dass er sagt, ich werde alles unternehmen, um sie zurückzuführen in den Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Dass Gott nicht sagt, durch ihre Untreue ist meine Treue damit auch hinfällig, sondern dass er sagt, ich möchte immer noch festhalten, sie zurückbringen. Ein sehr plastisches Bild ist das die Lebensgeschichte und die Verkündigung des Propheten Hosea, der eine Prostituierte heiraten soll, die dann ihm untreu wird. Und nachdem er sie wiederholt dann von den Zuhältern freigekauft hat und wieder zurückgeholt hat, dass er wieder untreu wird. Und Gott sagt, schau mal, mein Volk, so bist du. Wie oft habe ich euch schon freigekauft? Wann werdet ihr endlich da bleiben, wo es euch gut geht? Das ist biblisches Stichwort, Fachbegriff Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt noch ein dritter Fachbegriff. In Jerusalem haben sie damals was versucht. Nachdem die Menschen gebetet haben, nachdem sie um Vergebung gebeten haben und gesagt haben, diesmal soll es aber ganz bestimmt anders werden, haben sie etwas getan, was wir bis heute noch machen. Heute nennen wir es Mitgliedskarte. Damals haben sie etwas gemacht, dass sie gesagt haben, wir verpflichten uns jetzt schriftlich und namentlich zur Einhaltung des Gesetzes. Und da sind sie angetreten, der Reihe nach und haben unterschrieben. Ich komme, alle haben unterschrieben und haben gedacht, damit haben wir es jetzt. Damit haben wir unsere Trägheit und Bequemlichkeit ins Schnippchen geschlagen, indem wir uns selber überlistet haben zu unterschreiben. Hat es geholfen? Naja, aber nicht traurig sein, Gott hatte längst schon einen anderen Plan. Es ist spannend, dass Paulus im Römerbrief eigentlich so etwas Ähnliches beschreibt. Paulus beschreibt in Römer Kapitel 7 eindrücklich, so wie es ihm oft geht und wie er es kennt und wie wir es oft erleben. Und dann sagt er, ja, ich verstehe mich selbst nicht. Ich erkenne, was gut ist. Ich weiß auch, was gut ist und tue es nicht. Ich merke, dass in mir so eine Zerrissenheit ist. Ich weiß, was gut und richtig ist und was Gott will und gebe mir auch alle Mühe und dann schaffe ich es wieder nicht. Und ständig bin ich so zerrissen, ich will das Gute und tue es nicht. Und dann kommt er zu diesem verzweifelten Ausruf in Römer 7 und sagt, ich elender Mensch, kann mich denn keiner aus diesem Zustand erlösen? Wie komme ich da bloß raus? Jetzt gehen auch Christen sehr unterschiedlich mit diesem Kapitel um. Es gibt die Ansicht, dass Leute sagen, ja, das ist das normale Leben. Schau mal, der Paulus hat es ja auch schon erlebt, also ist es gar nicht weiter schlimm, wenn ich das auch so erlebe. Ne? Wenn ich auch mir dauernd Sachen vornehme und dann doch das Gegenteil tue, das ist halt so, im Himmel soll es besser werden. Paulus endet anders. Er sagt, wer bringt mich da raus? Wer erlöst mich davon? Und dann sagt er, ich danke Gott, denn genau das hat er ja durch Jesus getan. Und dann beschreibt Paulus in Römer Kapitel 8, beschreibt er, wenn ihr vom Geist Gottes regiert werdet, dann vollbringt ihr nicht die Werke des Fleisches. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Also auch da haben wieder immer wieder Christen irgendwo jetzt übers Ziel hinaus, dass sie gesagt haben, ich habe meinen alten Adam schon 3 Wochen nicht gesehen. Ja? Ich bin da drüber weg, ich sündige nicht mehr. Da haben die anderen damals gesagt, sei getrost, wir haben deinen alten Adam sehr wohl gesehen, wenn du ihn nicht gesehen hast. Aber Paulus spricht hier nicht davon, dass wir hier auf dieser Erde völlig die Sünde hinter uns lassen. Aber er spricht sehr wohl davon, dass es das gibt, dass man durch die Kraft des Heiligen Geistes auch sündige Gewohnheiten ablegen kann. Dass es tatsächlich eine Veränderung gibt in unserem Leben, wenn der Geist Gottes uns regiert. Und wenn der Geist Gottes in uns was zu sagen hat und wir ihn nicht nur in Liedern besingen, sondern er tatsächlich in unserem Leben was sagen darf, dann sagt er, wird das auch in unserem Leben Frucht tragen. Es wird Freundlichkeit und Güte und Liebe hervorbringen, wo sie eigentlich in uns nicht zu finden ist, aber wo sie in seiner Kraft da ist. Was lernen wir hier über Gottes langfristigen Plan? Er hat viel Geduld. Das Alte Testament wird nicht umsonst manchmal in der Bibel als die Zeit der Geduld Gottes genannt. Aber jetzt sagt Jesus, ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Ich habe die Sünde besiegt. Ich habe den Tod erlitten. Ich habe den Tod besiegt und wenn wir dann lesen, die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, sagt Paulus, diese Kraft, die Jesus lebendig gemacht hat, die ist in euch gegenwärtig. Und im Vertrauen auf diese Kraft könnt ihr auch Schritte gehen, mutig und gewiss. Denn wie heißt es so schön, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Da ist etwas grundlegend Neues entstanden. Die alte Übersetzung, da ist alles neu geworden, das würde ich ein kleines Fragezeichen dahinter machen, weil es ist noch manches Alte auch zu finden, aber wenn wir sagen, es ist etwas völlig Neues entstanden, etwas Neues hat begonnen in unserem Leben und das setzt sich durch. Was lernen wir? Wir lernen über uns selbst. Wir sind Fleisch, wir werden scheitern. Wir lernen über Gott, er ist barmherzig. Er versucht alles, um uns zurückzuholen zu ihm. Und er repariert nicht und appelliert nicht. Ich bin immer traurig, wenn Leute das Evangelium so wiedergeben, dass sie sagen, durch Jesus hat er jetzt eine Sündenvergebung geschaffen und jetzt können wir jeden Tag kommen, uns vergeben lassen und weiter so leben wie bisher und irgendwann im Himmel wird es anders. Nee. Jesus hat uns die Möglichkeit gegeben, auch anders zu leben. Daran dürfen wir üben. Ich befürchte, wir werden es trotzdem nicht ganz schaffen. Aber es wird Veränderung geben, wenn wir Gott regieren lassen in unserem Leben. Barmherzig, geduldig und gut ist Gott. Deswegen kann er niemals zu Sünde einfach schweigen und zur Tagesordnung übergehen. Aber er sagt, ich nehme dich an der Hand, ich helfe dir. Raus. Ich helfe dir, anders zu leben und Schwierigkeiten abzulegen und zu überwinden. Den Sieg davon zu tragen, Stück für Stück. Amen.